Inside Umbrella by Ricky Folio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella by Ricky Folio. Inside Umbrella.
Ich warte auf den verbesserten Jingle. Er wurde versprochen.
Ja, Richard, das war ein Entsager, genau. Entsager vom Börsentag Wien, 8.3. Richard Dobitzberger wieder bei mir im Studio, Umbrella-Strategie, die dritte Monatsfolge, gesendet am zweiten Donnerstag im Monat wieder. Wir nehmen am 12. März am Mittwoch auf, senden am 13. März am Donnerstag, dass wir ganz aktuell sind. Servus und herzlich willkommen wieder, Richard, bei mir im Studio.
Ja, hallo Christian, freut mich, dass ich da bin, ja.
Ich freue mich auch, es ist ja wieder unglaublich viel passiert, von Jänner auf Februar ist viel passiert ohne Performance, wenn man mal so sagt, jetzt ist viel passiert mit sensationeller Performance, eine komplette Portfolio-Umschichtung. Ich möchte ganz am Anfang noch zum Ende der Folge kommen, weil da werden wir sehr wohl dann was mit dem Jingle schon gemacht haben. Und das ist dann eine kleine Wundertüte, eine kleine Überraschung zum Schluss. Und was das Ganze zu bedeuten hat, werden wir dann wieder im April auflösen. Aber zunächst schauen wir mal auf dein Wikifolio. Inside Umbrella hat neue Höchststände erzielt. Du bist jetzt year-to-date um 11,4% circa im Plus. Ja, sprechen wir kurz über das vergangene Monat, eine komplette Umstellung, sage ich mal, bis auf die zwei Top-Positionen im Wiki, die Rheinmetall, die Bayer bleiben top, ansonsten fast alles neu. Vielleicht ganz kurz die Bottomline in eigenen Worten.
Ja, also es hat tatsächlich einige Umstellungen gegeben, aber ich glaube, das ist ja auch der Grund, wieso, dass wir regelmäßig diesen Podcast machen, weil die Umbrella-Strategie selbst von diesen Umschichtungen ja profitiert, beziehungsweise, dass der Kern ist, die Veränderung ist die einzige Konstante. Und ich glaube, so lasse das jetzt einmal vorher gleich auch einmal stehen. Wir gehen ja auf die einzelnen Werte ein.
Wir gehen darauf ein und vielleicht noch vorab, also wir haben jetzt wirklich einen Shift von USA, was dich eigentlich über Quartale begleitet hat, hin nach Deutschland, also nicht einmal nach Europa, sondern konkret nach Deutschland. Das spoilern wir mal und ja, wie gesagt, 11% plus seit unserem letzten Talk, da warst du year to date noch bei null. Und diese Performance ist auf vor allem zwei Werte aus Deutschland zurückzuführen, deine beiden großen Positionen, die wir schon im Vormonat vorgestellt haben. Ich beginne mal mit deinem Langfrist-Liebling Rheinmetall, da ist ja noch einmal brutaler die Post abgegangen. Starten wir mal mit der Rheinmetall.
Ja, die Rheinmetall, ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, die profitieren natürlich aufgrund der aktuellen geowirtschaftspolitischen Situation weiter, auch vielleicht dann natürlich mit Grund die politischen Unsicherheiten in den USA. Man weiß ja nicht, was Trump heute oder morgen sagt und die Rheinmetall bietet hier eben eine gewisse Sicherheit in der Verteidigungsindustrie im Speziellen weiterhin eben mit dabei, stark mit dabei, wobei es in der Zwischenzeit aufgrund dieser starken Performance sogar zu leichten Abverkäufen gekommen ist, um eben auch ein diversifiziertes Depot, ein diversifiziertes Wikifolio beibehalten zu können, weil es einfach zu stark weggelaufen ist.
Dann schmeiße ich da mal ein paar Zahlen rein. Als wir im Februar gesprochen haben für unsere Ausgabe, war der Rheinmetallkurs bei 732 Euro, jetzt aktuell am 12. März bei 1153 Euro auf unserem Ausdruck. Und ja, das ist ein Anstieg im Portfolio von 25,2% auf 32,1%. Gewichtung, der Kursanstieg ist aber größer, das spiegelt sich also wieder, dass du in den Anstieg hinein bisschen verkauft hast. War das in den Anstieg hinein oder haben dann Stops gegriffen?
Da haben schon die ersten Stops tatsächlich gegriffen gehabt.
Also Mini-Rücksetzer
ja, gegeben. Genau. Ja, genau. Das ist einfach auch Kern dieser Strategie. Es wird dann immer enger mit den Stop-Loss, zumindest wenn es auch mit der Korrelation der Gewichtung oder um die Korrelation der Gewichtung geht. Und deswegen ist hier leicht abverkauft worden. Aber ich glaube, mit insgesamt über 30% noch immer irre hoch gewichtet. Aber das Ding läuft ja weiterhin heute am 12. März, waren auch die Quartalszahlen der Rheinmetall, die sehr zufriedenstellend eigentlich auch ausgefallen sind, die den Kurs auch wieder bewegt haben, wohin ja und wohin es in den nächsten Tagen dann geht, das wird sich dann noch ergeben. Aber aktuell hat das Unternehmen liefern können, wieder liefern können und das ist schon stark.
Wir haben ja schon mehr als 12 Jahre, glaube ich, Geschichte in diesem Wikifolio. Wie oft ist es vorgekommen, circa, dass eine Gewichtung von plus 30% bei einem Einzeltitel da war?
Regelmäßig. Tatsächlich regelmäßig, immer wieder. Das ist auch, wie gesagt, in der Umbrella-Strategie so vorgegeben. In einer gewissen Art und Weise werden Unternehmen, die einen starken Trend haben, die entwickeln sich automatisch in solche Positionsgrößen unter Anführungszeichen. Und da hat es schon gegeben die Tesla, die Moderna, Supermicrocomputer, eben um nur einige zu nennen, die das auch erreichen konnten.
Zu Tesla und zu Moderna werden wir dann später noch kommen. Ich möchte zur zweitgrößten Position jetzt einmal wechseln. Das ist wie im Vormonat die Bayer, die war damals noch relativ jung im Umbrella, in der Strategie drinnen, ist jetzt super gelaufen, auch in den letzten Wochen, und ist mit 18% gewichtet. Auch da ein kleines Update für die Hörerinnen, bitte.
Ja, die Bayer ist toll gelaufen, finde ich, hat auch bei der Präsentation des letzten Jahres mitunter überzeugen können, in der Form, dass das Chemiegeschäft sehr solide gelaufen ist. Wenn man die Analystenmeinungen weiterhin sieht, dann gibt es hier ein Halten. Aber das Halten, das beläuft sich bei einem Aktienkurs von ungefähr 55 Euro. Das heißt, retrospektiv oder blickend auf den aktuellen Kurs, der ungefähr bei 23 bis 24 Euro liegt, wäre das fast eine mehr als eine Kursverdoppelung, wenn man sich das vor Augen führt. Am Ende des Tages charttechnisch ist hier eingestiegen worden. Das haben wir damals auch, glaube ich, kurz
haben
besprochen.
Haben wir im Vormonat schön erzählt.
Genau. Ja. Und das hat sich bis dato gut entwickelt.
Erzählt. Ich habe nur zugehört. Genau. Ja. Nein, ich möchte mich bei der Gelegenheit auch bedanken. Ich habe tolles Feedback auch von außen für unsere Gespräche, wie besonnen du das angehst, deine vielen Einzeltitel-Analysen. Und das ist, glaube ich, wirklich auch ein Mehrwert an Literacy, egal ob man jetzt investiert oder nicht. Das bleibt wieder beim Hörer, bei der Hörerin natürlich selbst überlassen, das ist klar. Aber danke dafür.
Macht mir auch riesig Spaß. Ja, ganz klar. Ich glaube, das ist auch das Schöne hier bei den Aktien. Es gibt hier bei jeder Aktie eine Story, die man erzählen kann.
Also die Bayer und die Rheinmetall, wenn ich da jetzt noch kurz ganz leicht Kopf rechnen kann, machen in Summe die Hälfte vom Wikifolio derzeit circa aus. Ne?
Aktuell sind es ziemlich genau die Hälfte. Ja.
Ziemlich genau die Hälfte. So, damit sind wir jetzt aber schon wieder vorbei mit der Vergleichbarkeit aus dem Vormonat, weil bis auf die zwei größten Positionen gibt es ja fast die vollkommene Erneuerung. Nur die Mercado Libre hat unter den neuen Positionen, die wir mit den neuen Positionen vom Vormonat vergleichen, noch einen Bestand im Depot. Gehen wir mal kurz auf die Titel, die aus dem Depot ausgeschieden sind. Wir haben genannt die Tesla, dann nenne ich noch die PayPal, die Palantir, die Constellation Energy, die Wix.com und die Broadcom. Ja, dein US-Fokus ist komplett raus, kann man sagen. Ne? Fast komplett raus.
Ja, das liegt am vergangenen Trump-Trade, wenn du so willst. Ja. Also Trump hat zu Beginn nach der US-Wahl sehr stark den Aktienkurs befeuert. Die unterschiedlichen Indizes in den USA stark befeuert. Im Jänner schon ist es dann zu einer gewissen Ernüchterung gekommen. Und jeder, der in Börse interessiert, der gerade auf US-Börsen blickt, der sieht, dass das aktuell mehr als turbulent ist. Zinsen, Zinsthematik, aber das eher im Hintergrund gehalten. Ich glaube, die Zollthematik ist noch viel wichtiger. Trump droht jedem Land mit Zöllen. Ich glaube, für Unternehmen wird es auch ganz schwierig, sich hier einzustellen, wie hoch der Preis für manche Rohstoffe morgen sein könnte. Da geht es auch um Kalkulationen. Und diese Unternehmen, die hier auch dabei sind oder die rausgefallen sind, die sind einfach aufgrund dieser Unsicherheit in den US-Märkten auch rausgefallen. Und ich glaube, ganz leidtragend in dem Setting ist auch die Tesla, die damals ja noch sehr hochgewichtet gewesen ist, am Ende des Jahres 2024 sogar eines der am höchsten gewichteten Unternehmen in der Umbrella-Strategie und jetzt eben völlig raus. Aber der Kurs, der widerspiegelt ja nichts Schönes oder hat in den letzten Tagen und Wochen ja nichts Schönes wiedergespiegelt. Und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung.
Jetzt muss man natürlich sagen, im Vergleich zum Vormonat 11% plus trotzdem mehr Verlierer als Gewinner. Aber die wenigen Gewinner haben da eben diese tolle Performance gemacht. Jetzt kann man natürlich eine Leserfrage, eine Hörerfrage reinbringen. Das ist per E-Mail gekommen, deswegen habe ich das jetzt gemerged. Wenn die Mehrheit der Positionen im Minus ist und du trotzdem langfristig immer wieder große Sprünge nach oben machst, was ist da jetzt letztendlich wichtiger? Das Research zu die Einzeltitel oder das Positionsmanagement bis hin zur Charttechnik?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es eine Kombination ist. Ja, also das Research ist nicht völlig unwichtig. Man könnte das natürlich jetzt erahnen und sagen, okay.
Also auch die Kurzfristsicht, seitdem wir den Podcast machen.
Ganz genau. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor, aufgrund der Fundamentaldaten kommen eben Unternehmen, die potenziell auch gut laufen könnten, man weiß es ja ohnehin nicht, auch wenn man Fundamentaldaten hat, hinein. Das widerspiegelt ja auch das vergangene Depot. Ich bin ja jetzt fundamental nicht abgeneigt den Unternehmen, die hier eben rausgefallen sind. Nur es war eben das geowirtschaftspolitische Feld, das sich sehr rasch geändert hat, nach Europa umgeschiftet worden ist, zumindest der Fokus der Strategie. Das ist ja auch die Umbrella-Strategie, der Einfluss geowirtschaftspolitischer Situationen, die eine richtige, wichtige Rolle spielt, und dann auch ein schneller Shift woanders hin. Also man mehr oder weniger wechselt hier auch schnell einmal die Seiten, und das ist hier eben ein Kernpunkt. Und das widerspiegelt oder ist natürlich dann oft auch oder geht einher mit einigen wenigen Werten, die sehr gut laufen können. Ich glaube, das ist ein typischer Fall jetzt mit Bayer und der Rheinmetall gewesen.
Und wir kommen dann noch zu sehr viel mehr aus Deutschland. Ich möchte vorher noch die Mercado Libre nennen. Die Aktie ist ein Survivor in deinem Depot, zum Vormonat der dritte von 9. Machen wir ein kleines Update dazu. Die Preisentwicklung im letzten Monat war leicht negativ auch.
Ja, die Mercado Libre ist ein...
Du sagst immer Libro, ja, so als alter Lion
ja, Sisi-Fan. Ja, und Libro ist für mich auch für Bücher, also genau. Irgendwie genau, von der Schule her, dort so. Meine Bücher kaufen. Genau. Dürfen.
Perfekt.
Nein, Mercado Libre, ja auch im Markt, ja auch ja. Vielleicht Büchermarkt, aber andere Geschichte, ist halt ein Unternehmen, das eben im südamerikanischen Raum, das Amazon von Südamerika, als das Amazon von Südamerika gilt, fundamental aus meiner Sicht, aus meiner Analyse, doch ein tolles Unternehmen, muss aber nichts heißen, der aktuelle Kurs irgendwo bei 1.800, 1.900 Euro, durchschnittliches Kursziel ist man so bei 2.200, 2.300 Euro. Ja. Also das jetzt nur in den Raum gestellt, fundamental. Am Ende des Tages ist oder leidet Mercado Libre offensichtlich auch an der aktuellen Unsicherheit in den USA, Zölle, nur als Stichwort. Kurzfristig hier ist es nach unten gegangen, aber... Und das ist wichtig, es ist noch nicht unter das Stop-Loss, das eben in der Charttechnik auch verwendet wird, gefallen. Zumindest noch nicht signifikant und im größeren Ausmaß und deswegen noch dabei. Aber auch hier ist richtig, das Unternehmen scheint mir spannend zu sein. Firmensitz ist ja Montevideo, Uruguay. Hauptabnehmer sind Argentinien, Brasilien und aber auch Mexiko. Und auch wenn ich es jetzt unter Anführungszeichen toll finde, am Ende entscheidet die Charttechnik und vielleicht ist sie dann wieder weg. Aber wie gesagt, das ist die Umbrella-Strategie.
Und jetzt kommen wir zu den Neulingen, und da gibt es drei Werte, die in Summe alle knapp unter 10% gewichtet sind, in Summe so 27-28% Verwandte, sage ich jetzt mal, alle aus dem DAX, Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW. Du bist massiv in den DAX und in die Automobilindustrie gegangen, urneugierig jetzt. Ich meine, Markt gibt dir recht.
Ein niedriges KGV? Ja. Bei all diesen Unternehmen. Warum alle drei? Ich konnte mich einfach nicht entscheiden.
Und hast da Diversifizierung innerhalb der Branche gemacht.
Ne? Ganz genau. Also ich bin schon mit allen gefahren. Also ich habe schon privat auch und auch Firmen autotechnisch jedes dieser Autos einmal gehabt. Fahre aktuell einen Volkswagen Tiguan. Bin sehr glücklich mit diesem Fahrzeug, muss ich sagen. Top, Diesel. Aber natürlich auch BMW und Mercedes produzieren sehr, sehr gute Fahrzeuge. Am Ende des Tages ist hier eben diese Idee gewesen und die Aufnahme, dass es in Deutschland Wahlen gibt. Ich spreche deswegen in der Zukunft, weil die Entscheidung in der Vergangenheit stattgefunden ist, ja, und dann vor der Wahl wurden diesen Unternehmen schon auch Aufmerksamkeit geschenkt, die wurden auch schon aufgenommen. Und ja, die aktuellen Quartalszahlen oder Jahreszahlen haben mich durchaus fundamental zumindest auch weiterhin optimistisch erscheinen lassen. VW konnte auch gestern die Quartalszahlen liefern, sind, glaube ich, auch sehr gut in diesem, ja, in diesem Setting, in diesem schwierigen Umfeld, wo sich die deutsche Autoindustrie gerade befindet, haben sie sich tapfer geschlagen, denke ich zumindest, und mit so einem niedrigen KGV und einer potenziell neuen Regierung in Deutschland, die auf Wirtschaftsinfrastruktur und eigene Unternehmen sich auch fokussieren könnte, ich weiß es ja nicht, was passiert, ja, aktuell gibt es ja noch keine Regierung, nur Regierungsgespräche, könnten diese Unternehmen aber trotzdem aus meiner Sicht stark profitieren und eben auch hier in Europa wieder Boden gewinnen. Aber wie gesagt, das ist die Idee, die Fantasie dahinter. Ob es dann passiert, das weiß ich nicht. Und überall ist ein Stop-Loss, wie schon gesagt. Also der Chart beendet dann am Ende des Tages auch den Trade oder die Investition.
Ich finde das mega spannend und bleibe auch noch in Deutschland bei einem Rheinmetall-Verwandten, jetzt bei der Hensoldt. Irgendwie ist jetzt die jüngste neue Entwicklung im Depot, der jüngste Neuzugang, um es auf Deutsch zu sagen. Ja, warum Hensoldt?
Ja, Hensoldt ist charttechnisch auch sehr spannend. Jetzt Marktkapitalisierung etwas über 7 Milliarden Euro. Und was Hensoldt einfach hat, ist, dass aufgrund der potenziellen Aufrüstung, den neuen Krediten einerseits von der EU, die einen neuen Plan, einen Aufrüstungsplan für Europa auch generiert hat, auch, wie gesagt, wieder die deutsche Regierung, die mehr in Verteidigung stecken möchte, ein Unternehmen, das insbesondere in der Sensorik, Sensortechnik auch eine wichtige Rolle spielt, dort teilweise Marktführer ist mit immens vielen Patenten, einer Marktkapitalisierung von nur 7 Milliarden unter Anführungszeichen, also relativ klein noch im MDAX. Aber, und das ist so auch diese Herangehensweise, das könnte in Zukunft ein Unternehmen sein, das auch noch zusätzlich profitieren könnte. 7 Milliarden, relativ klein, auch das kleinste Unternehmen in der Umbrella-Strategie. Aber das sieht man, wenn hier auch Gelder hineinfließen, kann es hier zu einer Dynamik nach oben, aber natürlich auch nach unten kommen, wenn Geld abgezogen wird. Die Idee ist, charttechnisch eine solide Bodenbildung auf sehr hohem Niveau, vielleicht der nächste Sprung. Fragezeichen, aber das ist der Grund, wieso das ganz neu reingekommen ist.
Dann mache ich mal eine kleine Zwischensummary. Wir haben bis jetzt 7 Titel genannt, 6 davon aus Deutschland, Rheinmetall, Bayer, dann dreimal Auto mit Volkswagen, Mercedes und BMW und jetzt neu die Hensoldt. In Summe jetzt 80% Germany in deiner Selektion. Hat es das jemals schon gegeben im Backtest deiner Veranlagungen hier oder weißt du noch?
Definitiv nicht.
Nicht, ja. Glaube ich auch nicht. Nein, ich habe es ja immer lose verfolgt. Du warst immer der US-Guy.
Ja. Also ich bin immer sehr stark fokussiert gewesen auf die US-Werte, habe mich aber aktuell in der aktuellen Situation ein bisschen von Donald Trump und den USA entkoppelt. Vielleicht ist das dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin auch so gegangen. Habe mir jetzt einmal gedacht, okay, mega, make Europe great again. Und hat man die europäischen Werte deswegen auch angesehen und da gibt es doch einige Perlen. Wie lang das so ist, das weiß ich natürlich nicht, nur in der aktuellen Charttechnik schaut es hier oder könnte es bei manchen Unternehmen durchaus auch rosiger wieder aussehen. Und ich glaube, wir dürfen Europa, Deutschland, Österreich und auch natürlich alle anderen Länder nicht immer kleinreden. Wir sind auch eine Supermacht.
Absolut. Und wir sehen aber in Europa, glaube ich, schon stärker als in Amerika diese saisonalen Effekte, dass Europa gerne in der ersten Jahreshälfte super unterwegs ist. Aspektierst du eigentlich sowas auch rein in deine Strategie, so Impact-Test, saisonale Effekte?
Kaum. Ja, zum Teil natürlich ist man vorsichtiger, wenn es da Richtung April, Mai geht, so go away in May, ja, genau. So dieses Sprichwort. Aber es ist eher von dem unabhängig. Ich halte nicht zu viel von Saisonalitäten. Ich respektiere sie, aber wie gesagt, ich würde nicht alles darauf verwetten.
Ja, und in den ersten Wochen unserer intensiveren Zusammenarbeit, da sieht man eh, dass jeden Tag alles ganz anders sein kann. Und am wichtigsten ist natürlich die Bottomline und die, da darf ich gratulieren, die funktioniert gut. Du warst zuletzt verdammt selbstkritisch in unserem Februartermin, weil du sagst, unglaublich viel Umschichtungen, nicht alles hat funktioniert. Diesmal kann man zufrieden sein, oder?
Ja, durchaus. Also es ist insbesondere, wenn man das immer im Verhältnis sieht, ja auch sehr gut gelungen, denke ich, von dieser starken US-Fokussierung auf eine Deutschland-Europa-Fokussierung auch umzuschichten. Wie immer, es könnte natürlich immer alles noch besser sein, aber am Ende des Tages bin ich ganz happy, so wie das Wikifolio aktuell hier und da steht.
Bevor ich jetzt zu den letzten Positionen komme, die wir noch nicht besprochen haben, ein bisschen die Assets under Management, die sind jetzt auf ca. 115 Millionen, ein Zuwachs von ca. 15%, so ich sehe mal so ca. 2/3 Preiseffekte und 1/3 ist Neuvolumen reingekommen. Eh so, wie man es sich vorstellt, auch irgendwie vom Mix her auch. Ne? Preiseffekt nimmt man immer gerne mit auch.
Ja, ich glaube auch, das ist auch für die Anlegerinnen, Anleger, beziehungsweise für das Depot selbst das Wichtigste.
Gut, 6 Positionen von 9 kommen aus Deutschland, die haben wir genannt. Dann haben wir genannt die Mercado Libre und jetzt gibt es noch 2 Werte, die wir noch nicht genannt haben heute im Talk. Das ist zum einen die Barrick Gold, die ist meiner Wahrnehmung nach kurz nach unserem letzten Termin schon reingekommen. Was waren da die Beweggründe, Richie, die Barrick aufzunehmen?
Steigender Goldpreis, Zolldiskussion in den USA. Das Unternehmen Barrick Gold ist eines der größten Goldproduzenten der Welt und die haben aktuell im letzten Quartalsbericht mit einem Goldpreis oder einem durchschnittlichen Goldpreis von 2.400 US-Dollar in etwa spekuliert. Da sind wir jetzt weit drüber und deswegen ein Unternehmen, das auf diese Grundlage dieser geowirtschaftspolitischen Situation und dem Goldpreis reingekommen ist. Aber wie gesagt, die Gewichtung mit 3,8% in dieser Größenordnung aktuell relativ niedrig. Was daraus wird, ja, das wird das Chart zeigen.
Und finally, Moderna ist wieder da. Die waren im Jänner deine Wette wandern, im Februar draußen hast du verloren durch Stop-Loss. Jetzt wieder da, auch da ein Update bitte.
Ja, ganz kürzlich hinzugekommen, am nächsten Tag schon einmal gleich -10% eingefahren, bei einer Gewichtung von insgesamt 3,7%.
Also Reverse Rheinmetall momentan, kann man sagen.
Ja, genau, es ist so, ich war durchaus ein sehr schwarzer oder roter Tag für die Moderna. Wie auch immer, warum ist das Unternehmen hineingekommen? Da geht es hauptsächlich um den Patentstreit mit Pfizer-BioNTech, den Moderna gewonnen hat. Generell ist ja das Unternehmen mit einer Liquidität von 9,5 Milliarden US-Dollar wirklich sehr stark liquide und könnte ja fast das eigene Unternehmen mit einer eigenen Cash-Position aufkaufen. Was heißt das eigentlich, dass auch die Pipeline, die sehr prall gefüllt ist, noch lange hier unterstützt werden könnte? Und die mRNA-Technologie in der Onkologie, hier auch Kooperationen mit Merck und unterschiedlichen größeren Pharmafirmen in der Krebsforschung oder im Bereich Krebs eine Rolle spielen könnte. Und mit so einer großen Cashquote, das ist schon wirklich stark, auch wenn man bedenkt eben, dass das Unternehmen damit Research and Development, also Forschung und Entwicklung, weiter fördern könnte. Und das ist eigentlich der Grund gewesen. Charttechnisch Bodenbildung um 30 US-Dollar. Das war der Hauptgrund dieses Mal Einstiegs. Vielleicht hat sich hier Boden gebildet, dass die Idee Patentstreit gewonnen, trotzdem starke Pipeline. Aber wer weiß, wie gesagt, auch hier wird der Markt zeigen, wie sich die Position weiterentwickelt.
Gut, damit sind wir die aktuelle Selektion durch. Wir stehen year to date bei ca. 11,5% im Plus. Das Volumen entwickelt sich gut. Wir haben den absoluten Shift vom US-Markt in den deutschen Markt gesehen. Ich bin unglaublich neugierig, wie wir dann am zweiten Donnerstag im April wieder updaten werden. In der Zwischenzeit waren auch einige Meet-Richie-Möglichkeiten bei den Börsentagen in Frankfurt und Wien. Gib uns doch ein bisschen Eindrücke, wie es dort läuft.
Ja, also Frankfurt war natürlich auch ein sehr schöner Börsentag, sehr viele interessierte Menschen. Wien, da am 8. Mai, Tag der Frau, haben sehr gefreut. Auch sehr viele Damen, die am Börsentag gewesen sind, was natürlich auch sehr erfreulich ist. Und viele Freunde und Bekannte, die man ja immer wieder sieht. Auch du warst ja dort, haben mich auch sehr gefreut, dass ich dich da gesehen habe. Präsentation dort gehabt und bin sehr positiv. Diese Börsentage sind sehr gut besucht. Ich glaube, da ist für jeden, den Finanz interessiert, was dabei und es ist immer schön, auch bekannte Gesichter zu sehen.
Der Börsentag Wien 2026 wurde von der B2MS von Thomas Böttcher bereits terminisiert und das wird der 14. März im nächsten Jahr sein. Dich kann man wieder sehen am 5. April in wo?
Genau, da bin ich am 5. April in München.
Auch wieder so ein Börsentag.
Auch ein Börsentag, genau, auch wieder gemeinsam mit Wikifolio. Und freue mich natürlich auch dort auf viele Bekannte, viele Freunde, die man sieht wieder und vielleicht auch auf einem Maßbier.
Ohne dem geht es in München nicht wirklich und du hast die Börsentage angesprochen. Ja, ich war auch dort und ich habe die Gelegenheit genutzt, ein bisschen mit Stimmung und Hintergrundgeräuschen und da war wirklich viel los, wieder den Daniel Hahn Relationship Manager von Wikifolio zu bitten, ein paar aktuelle Fragen, die so allgemein reingekommen sind, die ich natürlich nicht dir zur Beantwortung gebe, sondern nur die spezifischen Umbrella-Fragen. Und ich spiele jetzt mal ein, was der Daniel mir da so erzählt hat als Antwort auf unsere Community-Fragen.
Live, man hört es an den Hintergrundgeräuschen, wieder mal Traumwetter an diesem Samstag, Weltfrauentag in Wien. Lieber Daniel, wie geht es euch so mit dem Vormittag am Börsentag Wien?
Es ist wirklich großartig. Es sind viel mehr Besucher da als erwartet bei diesen frühlingshaften Temperaturen. Und es zeigt wirklich, wie sehr sich die Leute für das Thema Finanzen und Investieren derzeit auch wirklich interessieren.
Und Wikifolio hat einen Stand, der ziemlich bevölkert ist. Deswegen ist es im Hintergrund auch sehr, sehr laut. Was ist euer Auftritt hier und heute auf der Messe auch vom Programm her?
Wir wollen wirklich den Leuten auf der Messe die Möglichkeit geben, uns kennenzulernen, den Wikifolio-Trader Richie kennenzulernen, der auch wieder hier einen Vortrag haltet und uns alle Fragen zu stellen, die Ihnen wirklich auch am Herzen liegen zur Plattform. Wir haben auch schon viele andere Wikifolio-Trader getroffen, die zu uns an den Stand gekommen sind, und es ist wirklich immer großartig, diesen schönen Austausch zu haben.
So wie mich zum Beispiel, ne? Habe ich mal die Frage reingekriegt. Copy Trading ist öfters gekommen als Stichwort, weil das doch auch sehr präsent ist in den Köpfen. Wie unterscheidet sich jetzt euer Angebot von Copy Trading?
Ich glaube, der größte Unterschied liegt darin wirklich in der Transparenz, in der Flexibilität und in der Art, wie investiert wird. Beim klassischen Social oder Copy Trading kennt man es oft, dass man die Trades von einem Trader wirklich einzeln ins Depot reinbekommt, dass man jede Transaktion einzeln mitmacht und da oft auch zusätzliche Gebühren und Spreads anfallen für jeden Trade. Bei Wikifolio investierst du nicht direkt in einzelne Trades, sondern in ein Zertifikat, was die gesamte Handelsstrategie abbildet. Ein großer Unterschied, der auch noch dazu kommt, ist wirklich die Besicherung. Ja, viele dieser Social Trading Plattformen sind oft im Ausland, teilweise auch außerhalb der EU, und haben keine Sicherungslösung, wie wir es bei den Wikifolio-Zertifikaten im Einsatz haben.
So, wenn wir schon bei den Vergleichen sind, Copy Trading, möchte ich auch einen Vergleich ranziehen. Auch da kommt die Frage immer wieder, es sind investierbare Vehikel, man kennt da die Fonds, die ETFs, ich möchte heute bei dem Fonds bleiben. Wie unterscheidet sich ein Wikifolio von einem Investmentfonds?
Da ist auch wie beim anderen Beispiel, ein großer Unterschied liegt in der Flexibilität und in der Transparenz. Aus gewissen, auch berechtigten Gründen ist es so, dass beim klassischen Fonds sehr strikte Richtlinien und Einschränkungen gelten, wie investiert werden darf, wie hoch der Cash-Anteil sein darf, wie viel eine einzelne Aktie ausmachen darf. Dadurch sind die Fondsmanager halt eingeschränkt und viel weniger flexibel. Die Wikifolio-Trader haben in einem Zertifikat da weitaus mehr Flexibilitäten und können da viel freier auf die Marktveränderungen reagieren. Zum Thema Transparenz möchte ich auch noch sagen, dass bei Investmentfonds das Ganze oft verzögert ist. Man sieht nicht immer sofort, was sind die Holdings, worin wird investiert. Bei Wikifolio wisst ihr, das ist alles in Echtzeit. Das heißt, man sieht wirklich immer, wo wird investiert, was ist drinnen, und das ohne Zeitverzögerung.
Danke, dass du das angesprochen hast, auch mit den Obergrenzen. Investment vorgesetzt wird zum Beispiel eine Performance, wie es der Ricci hat, nicht möglich machen, weil er nicht mehr als 10% pro Aktie machen könnte in Österreich. Und er hat zum Beispiel 30% plus Rheinmetall, was natürlich sehr, sehr toll gelaufen ist. Fragen allgemein zum Portal, wenn ich das nutzen will, was sind da die Hürden? Kann ich da einfach auf wikifolio.com gehen oder brauche ich da Login oder wie macht ihr das?
Der Zugang zu Wikifolio ist wirklich sehr, sehr leicht und für jeden möglich. Man braucht aber zumindest eine Internetverbindung, vollkommen richtig, lieber Christian, dass man sich
auf der... Ich habe mit Login eigentlich gemeint, Passwort oder so, aber Internet ist ein guter Schmied.
Ja, genau. Ja. Internet, man braucht auch eine E-Mail-Adresse, und mit der kann man sich dann schon registrieren, legt sein eigenes Passwort fest und das war's. Wikifolio ist, wie gesagt, vollkommen kostenlos und für jeden zugänglich. Man kann alles sehen. Es gibt da keine unterschiedlichen Mitgliedschaften oder irgendwas dergleichen. Jetzt ist es so, wenn man dann tatsächlich aber in ein Wikifolio-Zertifikat investieren will, wenn man einen Trader gefunden hat, der einem wirklich gut gefällt, das kann man dann machen über seinen Broker oder über seine eigene Bank, wie es einem lieber ist. Wenn man jetzt noch keinen Broker-Account hat, wir haben auf Wikifolio einen spannenden Broker-Vergleich und einen Rechner, wo man sich wirklich durchrechnen kann, welcher Broker für die eigene Investmentstrategie eventuell am besten geeignet ist.
Dann sage ich danke, Daniel, für die Live-Beantwortung am Börsentag und für diese Märzfolge von Inside Umbrella.
Vielen Dank, lieber Christian, fürs Vorbeischauen am Stand. Vielen Dank für den Besuch und ja, Wir sind beim nächsten Anlegertag in München und auch bei der Invest in Stuttgart wieder persönlich vor Ort. Wer uns in Wien verpasst hat, findet uns dort.
Und wann genau wird diese Invest in Stuttgart sein?
Die Invest in Stuttgart ist dieses Jahr am 8. und 9. Mai.
Danke dir.
Ja, danke Daniel für diese Inputs auch. Mit Fragen jederzeit sind in den Shownotes dann diese Input-Adressen von uns, wo man sich hinwenden kann, dann auch verlinkt. Lieber Richie, ich freue mich auch riesig, dass du in meinem dritten Börse-People-Buch auf Basis vom Börse-People-Podcast, wo man noch viel tieferen Hintergrund, wie du überhaupt in die Branche gekommen bist, was dein fachlicher Background ist und wie das alles gewachsen ist, nachhören kann, ist ebenfalls verlinkt. Ja, und jetzt finally haben wir noch die Überraschung mit dem Jingle, weil am Anfang gab es natürlich einen Input von einem Messegast, der gemeint hat, wir hätten doch versprochen, da tut sich was.
Ich warte auf den verbesserten Jingle, er wurde versprochen.
Ich spiele das jetzt einfach nach unserer Verabschiedung, dann einfach ein- und auflösen, was dahinter steckt. Werden wir das nächste Mal, ja, ciao an dich, ciao an alle da draußen.
Ja, danke wieder für das tolle Gespräch und wünsche allen einen schönen Tag und genießt den Podcast.
Wunderbar. Tschüss, tschüss.
Baby, is it true that you're lonely? Like I feel lonely about you. Never thought I'd ever see the lights go out.